Ruhestörung, der Podcast vom Reeperbahn Festival und Byte FM.
Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe Ruhestörung. Dieses Mal begrüße ich euch urlaubsvertretungsweise am Mikrofon. Mein Name ist Lars-Florian Wahlklang. Vielleicht habt ihr in den vergangenen Monaten hier und da, zum Beispiel über Social-Media-Kanäle von MusikerInnen, mitbekommen, dass Konzerte abgesagt werden, teils sogar ganze Touren. Oft ist der Grund dafür, dass nicht genug Tickets im Vorfeld verkauft wurden und so Reisekosten, Aufwand für Band, KünstlerInnen und Crew einfach nicht mehr wirtschaftlich wären, sogar zu Ungunsten der Künstlerin ausfallen könnten. Oder ihr wart bereits auf dem ein oder anderen Abend zugegen, bei dem das Konzert zwar stattfand, allerdings nicht besonders viele Leute gekommen waren und die Band das etwas geknickt zurückließ. Ich kann zumindest sagen, dass sich da in den letzten Wochen einige Erzählungen angesammelt haben. Wenn also kleinere und mittlere Touren dieser Tage mitunter bedroht sind, hat dies Auswirkungen zum einen auf die Live-Kultur allgemein, zum anderen natürlich auch auf die Branche, die auch große und kleine Festivals veranstaltet. Und genau deshalb fragen wir uns in dieser Folge Ruhestörung, wie steht es zurzeit um die Festivallandschaft? Was hat sich gerade auch nach der Pandemie dort verändert und wie geht man in der Branche damit um? Und natürlich auch, was bedeutet das für Musikfans und BesucherInnen? Darüber erkundigen wir uns bei zwei branchenkundigen Gästen. Das sind Fabian Schmidt vom Skandalös Festival und Johannes Vincent vom Reeperbahn Festival. Mit ihnen schauen wir uns an, wie sich die Konzert- und Festivallandschaft nach dem in vielerlei Hinsicht prägenden Einschnitt der Pandemie gegenwärtig entwickelt. Das umfasst einige Unterthemen, zum Beispiel den akuten Fachkräftemangel, die herrschende Inflation, die bedingt, dass Ticketpreise ansteigen und den Ausbau von Förderstrukturen in der Popkultur, um nur ein paar vorweg zu nennen. Insgesamt werden wir sehr interessante Einblicke in Organisation und Planung zukünftiger Festivals gewinnen. Und bevor wir tiefer ins Thema einsteigen, hier ein wenig Musik. Callisto heißt der Song, stammt vom Album This Is Pop von Sydney Beers. Dieses Jahr im September mit dabei im Line-Up des Reeperbahn Festivals. My lips have traveled the mountains down to your valley. Come back, come back, come back to me. Eine Ausgabe Ruhestörung, in der Moderatorin Leonie Möhring mit Sydney Beers im Gespräch zu hören ist, findet ihr übrigens auch unter unseren Podcast-Episoden. Zurück aber zur heutigen Ausgabe, für die haben wir mit zwei Gästen gesprochen. Zunächst wäre da Johannes Vincent.
Hallo, ich bin Hannes oder Johannes Vincent. Ich arbeite beim Reeperbahn Festival, auch jetzt schon seit gut 10 Jahren. Hab da viele verschiedene Sachen gemacht über die Jahre, über Sponsoring, viel Produktionsarbeit, dann in der Durchführung und bin seit Anfang letzten Jahres Teil der Geschäftsführung bei der RBX GmbH, die das Reeperbahn Festival veranstaltet und bin hauptverantwortlich für das Reeperbahn Festival selber im September.
Das erste Festivaljahr war übrigens 2006 und bis zur Pandemie ist das Reeperbahn-Festival kontinuierlich gewachsen. Und nicht nur für ein Musikpublikum, sondern in der Veranstaltungsbranche auch für FachbesucherInnen eine feste Größe geworden. Natürlich gibt es aber auch die kleineren Festivals. In einer alleine im deutschsprachigen Raum vielfältig aufgefächerten Open-Air-Kultur. Da ist unser Ansprechpartner für diese Ausgabe Fabian Schmidt.
Ja moin, ich bin Fabian. Ich bin vom Skandalös Festival. Wir veranstalten bis jetzt im zweijährigen Takt immer in Nordfriesland an der deutsch-dänischen Grenze ein Musik-, Kunst- und Kulturfestival. Ungefähre Größe 4.500 BesucherInnen. Ich bin in der Produktionsleitung und plane quasi die Sicherheitsapparate, kümmere mich auch noch um Gastronomie und um die Crew- und Teamprozesse.
Das Skandalös findet in einem zweijährigen Turnus statt. Vergangenes Jahr waren im Line-Up KünstlerInnen wie Betteroff, Dennis und Ove, Albertine Sages oder auch Noga Eris zu sehen. Entstanden ist das Festival 2011 als ein Stufensommerfest von Freunden und ist dann nach und nach gewachsen. Das Festivalteam setzt sich dabei seit Beginn aus ehrenamtlichen MitarbeiterInnen zusammen. Das trifft sich auch mit der besonderen Stimmung des Festivals, die Fabian hier beschreibt.
Das Besondere ist wahrscheinlich das sehr familiäre, ja, die familiäre Stimmung und Atmosphäre. Wir haben BesucherInnen von ja, 1-2 Jahren bis auch 70-80 Jahre. Wir probieren die Leute aus der Region extremst mitzunehmen und auch ein wenig über die deutsch-dänische Grenze zu schauen und probieren dort einfach eine Stimmung zu schaffen, die für groß und klein ja, schön ist und vielleicht auch Landbevölkerung als auch Stadtbevölkerung mal näher zusammenbringt. Aus der Region ist das Feedback sehr gut, weil es ist eine sehr ländlich geprägte Region. Dort gibt es sehr wenig nur kulturelle Angebote und wir bringen dann natürlich immer so ein Highlight mit und da freuen sich dann auch alle wieder drüber. Und ja, wir probieren halt viele Leute mit reinzuholen in die Festival-Orga und dass die Partizipation von den Leuten vor Ort recht groß ist, damit die Leute sich auch damit ja, eher connecten und verbunden fühlen mit dem Projekt.
Und hier ein kleiner Musikausschnitt einer der Künstlerinnen, die 2022 auf dem Skandalös zu sehen waren. Noga Eris mit End of the Road.
For the challenge to show I got me some mileage. I bought a car and a cottage.
Verbundenheit und Einbezug der Veranstaltungsorte sind, wie wir gerade gehört haben, ein sehr wichtiges Thema für die VeranstalterInnen vom Skandalös-Festival in Nordfriesland nahe der deutsch-dänischen Grenze. Im städtischen Rahmen zeichnet sich in diesen Punkten sicherlich auch das Reeperbahn-Festival in Hamburg aus. Denn gerade das außerordentliche Club- und Kulturstätten-Netzwerk, in dem an den Festivaltagen Konzerte, Workshops, Ausstellungen, Lesungen und vieles mehr stattfinden, ist ein wesentliches Merkmal der Veranstaltung. Das Reeperbahn-Festival fand auch in den Pandemiejahren 2020 und 2021 unter entsprechenden Hygienebedingungen statt. Wir haben mit Johannes Vincent vom Reeperbahn-Festival über die Erfahrung gesprochen und er hat eine sehr ehrliche Antwort darauf gegeben, dass sich der Ablauf 2021 ausgesprochen knifflig gestaltet hat.
Also in dem Jahr 2021, wo es wirklich stellenweise überhaupt nicht funktioniert hat, man kann das ruhig so sagen, sind einfach viele Dinge zusammengekommen. Wir haben zum einen in dem Jahr eine große Open-Air-Fläche angeboten auf dem Heiligen Geistfeld beim Festival Village, weil wir eben, oder unsere Einschätzung war, dass auch viele unserer Besuchende sich vielleicht freuen über dieses Angebot und noch gar nicht alle, wenn sie eine Pandemie-Edition eines Festivals besuchen, unbedingt wieder zurück in kleine, stickige Clubs wollen, egal ob man da mit ein bisschen Abstand zueinander steht oder sitzt oder nicht, sondern dass sich auch viele darüber freuen, zu sagen zu können, ich kann gute, schöne Bands in diesem Setting sehen, aber ich kann das auch immer mal draußen machen. Und das war schon so, dass wir dachten, wir machen das dieses Jahr und das passt doch eigentlich gut zur Situation und haben ganz klar gemerkt, nee, da haben wir uns verschätzt. Die Leute, die sind gekommen, weil sie wieder bereit waren und weil sie wieder Lust hatten, in kleine stickige Clubs zu gehen und Indoor-Konzerte zu sehen. Und das muss aufgehen. Alle Konzerte müssen gut besucht sein und dann sind alle zufrieden. Und wenn eben so eine dann auch große Fläche ja einfach doch nicht so beliebt ist, wie sie das ist, dann hat man eben 1000 Leute, die sich aufteilen auf Spielstätten, wo wir sie nicht vermutet haben. Und dann kriegt man nicht alle unter. Und ganz großes Learning ist, dass mit der Open-Air-Bühne machen wir in der Form nicht nochmal und ist auch eigentlich etwas, was wir finden, das muss bei unserem Festival gar nicht sein und das gehört auch gar nicht so sehr zu der Idee eines Festivals, die wir sind. Uns geht es ja genau darum, das zu nutzen, was die Stadt uns bietet und was uns St. Pauli bietet und gar nicht da so viele Dinge hinzuzufügen und auf einmal doch eine Open-Air-Bühne zu haben wie viele, viele andere Festivals.
Es gab also gerade 2021 einige Unberechenbarkeiten, dass zum Beispiel eine Open-Air-Bühne auf dem Reeperbahn-Festival da wenig Anklang finden würde, hatte so niemand vorhergesagt. Dennoch steckte darin ein gewisses Potenzial, sodass auch einiges aus den Erfahrungen in den Jahren der Pandemie gelernt wurde.
Das größte Learning war, es macht überhaupt keinen Spaß, wenn man so viele extra Regeln beachten muss und wenn dann doch so große Teile, die unsere Veranstaltung eigentlich ausmachen und die auch den großen Reiz ausmachen oder ich glaube auch einer der Gründe sind, warum man uns eben besucht und Lust hat, diese 4 Tage mit uns zu verbringen, wenn das alles wegbricht und man eben ja veranstaltet, weil man das Gefühl hat und so war es ja bei uns, wir haben die Möglichkeit, wir sind dieses Festival mit so vielen dezentralen Spielorten, das heißt diese damals geltenden Auflagen und Einschränkungen können wir irgendwie so biegen und anwenden, dass es bei uns eben nicht zu einer Komplettabsage führt. Das haben wir gemacht. Das hat gut funktioniert. Wir sind stolz darauf, dass wir es 2-mal hingekriegt haben. Aber gerade am Ende vom 2. Mal haben wir gesagt, okay, das größte Learning ist, das muss wieder zurück zu normal. Und es muss wieder die Veranstaltung sein, die sich mal ausgedacht wurde und die so viele Jahre gut funktioniert hat und so beliebt war. Und da müssen wir unbedingt hin zurück. Und das ja, war ja auch die ganz, ganz tolle Erkenntnis im letzten Jahr, dass wir da auch angetreten sind und gesagt haben, wir machen es jetzt wieder normal und wir machen es so wieder, wie wir es kennen. Und dann irgendwann im Verlauf des Jahres wirklich der Glaube eingetreten ist, das wird funktionieren. Da kommt jetzt nichts mehr. Die Veranstaltung wird wieder so stattfinden, wie man sie kennt und wie wir sie auch unbedingt machen wollen. Und das war auf jeden Fall eine ganz große Extra-Motivation, dann nochmal das so durchzuführen.
Halb 5 im Morgengrauen, langsam nach Hause taumeln, zu zweit unter Kleinstadt tauben, bisschen verklatscht von bisschen viel Schnaps. Und es gibt keinen, mit dem ich lieber meine Jacke teile, zu betrunken auf unserem Heimweg. Und du sagst, wenn heute die Welt.
Lena und Linus waren das hier mit dem Song irgendwie auch schön. Auch die beiden werden im vielfältigen Line-Up des Reeperbahn-Festivals mit von der Partie sein, wenn es vom 20. bis 23. September stattfindet. Zur Pandemie in den Jahren 2020 und 2021 konnte das Reeperbahn-Festival, wie wir bereits gehört haben, durchgeführt werden, auch wenn das Team mit einigen Unwägbarkeiten zu kämpfen hatte. Herausforderungen stellten sich auch im Jahr 2021 für das Planungsteam des Skandalös-Festivals, zumal niemand zu dem Zeitpunkt garantieren konnte, dass so eine Veranstaltung im darauffolgenden Jahr umgesetzt werden kann und unter welchen Bedingungen. Die Planung ging also mit einem gewissen Risiko einher. Eine große Veränderung für das Skandalös stellte in diesem Zusammenhang die Finanzierung dar. Denn erstmalig gab es Kulturförderung für Festivals. Die Pandemie und der Wegfall von Live-Veranstaltungen hat laut Fabian Schmidt besonders deutlich gemacht, wie sehr dieser Kulturbereich doch wirtschaftlich bis zu dem Zeitpunkt auf sich selbst angewiesen war.
Zum ersten Mal hat man gemerkt, ach, dieser Bereich, der wirtschaftet die ganze Zeit selbstständig und hat kaum Förderung. Also dieser Popularmusik ist in der Form nicht so stark gefördert, wie man sich das gerne wünschen würde. Und ich glaube, das war ein wesentlicher Unterschied, dann zu merken, ach krass, und was alles möglich sein kann, wenn man so eine Förderung bekommt. Wie das die Arbeitsbedingungen natürlich verändert, auch für die Leute, die in diesen Projekten ein enormes Risiko auf sich nehmen, auch ein finanzielles Risiko, meistens in privater Natur auf sich nehmen. Da merkt man schon, das hat eine gewisse Entspannung gebracht, aber man war sich ja auch die ganze Zeit nicht sicher, bekommt man die Förderung. Man hat sie beantragt und dann waren die Prozesse recht langwierig und man hat immer wieder ja, pokern müssen, klappt das so und können wir in der Form, in der Größe veranstalten oder müssen wir vielleicht doch wieder unsere Produktionen ein bisschen runterfahren und ein paar Dinge einsparen. Aber wir sind glücklich, dass es 22 so gut geklappt hat.
Für das Skandalös-Festival waren die beantragten Förderungen also ein Segen, wenn Fabian Schmidt auch klar macht, dass es an einer Verlässlichkeit mangelt und das Risiko gerade für kleinere Veranstalter noch sehr hoch ist. Lasst uns diesen Punkt einmal etwas vertiefen.
Wir sind uns ziemlich sicher, dass es ohne Förderung langfristig nicht funktionieren kann. Und probieren da auch gerade, zumindest bei uns in Schleswig-Holstein, auf Landesebene auch aufmerksam drauf zu machen. Und ich glaube, es ist total wichtig, dass diese Förderungen kommen. Es gibt ja jetzt so ein erstes Signal, dieser Festival-Förderfonds. Das sind aber jetzt erstmal nur 5 Millionen Euro. Wenn ich mir 5 Millionen Euro aufgeteilt auf alle Festivals in Deutschland anschaue, dann ist das nicht viel pro Festival. Aber es ist schon mal ein Anfang, dass es zumindest eine gesehen wird als Problem. Und der Wunsch ist natürlich, dass die Festivalkultur anerkannter wird und auch stärker gefördert wird. Etablierte Theater oder auch etablierte klassische Musik wird extremst gefördert, was auch irgendwo seine Berechtigung hat, aber wieso nicht auch die Popularmusik und die Popularkultur?
Sicherlich ein sehr interessanter Aspekt, der auch auf die nach wie vor geltende Trennung von E- und U-Musik, also der Unterscheidung von sogenannter ernster Musik und Unterhaltungsmusik, zurückzuführen ist. Diese Trennung macht nicht nur Unterschiede in der Vergabe von Förderung oder staatlicher Subventionierung, auch in Bereichen der Vergütung bei Live-Aufführungen gibt es eine uneinheitliche Behandlung. Bevor wir gleich gemeinsam mit Johannes und Fabian auf die verschiedenen Herausforderungen, die die Pandemie auch im Nachhinein noch mit sich bringt, eingehen, lasst uns kurz Zeit zum Verschnaufen nehmen, und zwar mit einem Musiktipp von Fabian Schmidt.
Also die neue deutsche Welle ist im Kommen, das sollte jeder merken und spüren, und mein Highlight ist auf jeden Fall Steintor Herrenchor oder auch Temmes. Ich glaube, da geht einiges, und da hoffe ich, die dieses Jahr auch nochmal live sehen zu können.
Und hier ein kleiner Ausschnitt von einem Temmes-Lied, Augenringe.
Wenn deine Augenringe sprechen Bände, ist das nur der Anfang oder ist das das Ende? Deine Augenringe sprechen Bände, liegt das an der Stadt, dass sich hier jeder verschwendet?
Wir haben gerade noch drüber gesprochen, es gibt deutliche Unterschiede in den finanziellen Gestaltungsmöglichkeiten für Festivals verschiedener Größen und Etabliertheit. Das betrifft ganz grundlegende Bereiche, zum Beispiel, ob man ausreichend Personal für die Festivaldurchführung zusammenstellen und bezahlen kann. Viele FacharbeiterInnen aus der Kulturlandschaft mussten während der Pandemie wirtschaftlich umdisponieren, da es einfach keine Jobs gab. Hier erläutert Johannes Vincent die Problematik.
Dann hat man auf einmal sich umgeguckt in der Branche, bei allen PartnerInnen, bei allen Dienstleistenden, allen, die eben an diesem Festival beteiligt sind, jede Person, die da jedes Jahr kommt und mithilft, und hat sich mal umgeschaut und hat sich gefragt, wie viele davon sind eigentlich noch da, und musste dann schon feststellen, das sind gar nicht so viele, wie man sich gewünscht hätte. Natürlich dachte man, es geht wieder und alle sind wieder dabei, und dann hat man gemerkt, da sind über die letzten zwei Jahre viele Leute, auch viele Firmen und PartnerInnen einfach, ja, wie du sagst, verschwunden. Und dann neue Leute zu finden oder auch bei den Firmen, die eben auch große Mengen von Leuten stellen, wie zum Beispiel Security-Personal, da auch zu merken, okay, da kommen jetzt auf einmal ganz viele Leute, die neu reinkommen und die auch erstmal lernen müssen, was dieser Job ist, und die aber einfach, weil alle wieder loslegen, weil die ganze Branche wieder loslegt, weil alle auch gleichzeitig wieder loslegen wollen, hatten wir eben genau diese Situation. Auf der einen Seite weniger Personal insgesamt, das noch zur Verfügung stand und das noch in der Branche gearbeitet hat. Ganz viel neues Personal, das jetzt aus der Not heraus wieder reingeholt wurde, und demgegenüber so viele Veranstaltungen gleichzeitig wie noch nie. Was natürlich dazu geführt hat, es waren nicht genug geschultes, qualifiziertes Personal da, um alles zu bedienen, und teilweise war nicht mal genug Personal überhaupt da, egal wie geschult, erfahren oder auch nicht. Und das zu schaffen und da auch ja, eigentlich das ganze Jahr nachzubesetzen, das war eine riesige Herausforderung. Also wir haben, glaube ich, manche Positionen von Leuten, die uns dann vor Ort helfen, viermal nachbesetzt, bis es dann wirklich die Person war, die es am Ende gemacht hat. Und das hat man so vorher nie erlebt.
Da kann man sich annähernd ausmalen, wie schwierig, ja, vertrackt sich diese Lage erst für ein kleineres Festival gestalten wird. Nach wie vor herrscht ein Fachkräftemangel. Und Fragen wie, welcher Veranstalter kann sich welches Personal überhaupt leisten oder wie verteilt sich nun das Fachpersonal, die stehen im Raum. Genau das sprach auch Fabian Schmidt vom Skandalös Festival an.
Ich glaube, schwieriger war es dann tatsächlich in den Bereichen, wo wir dann mit anderen Veranstaltern konkurrieren. Haben, also wo wir schauen mussten, wo bekommen wir unsere TechnikerInnen her, wo bekommen wir die Infrastruktur her, weil da war natürlich der Kampf noch größer und so Bereiche wie Technik, aber auch gerade Fahrzeuge, die waren sehr umkämpft. Die ganzen Dienstleister haben ihre Fahrzeuge anstatt an Festivals, weil es diese nicht gab, an Baustellen dauerhaft verliehen und man kam schwierig an geländegängige Fahrzeuge ran oder Techniker haben sich andere Jobs gesucht oder noch schwieriger war es, glaube ich, im Sicherheitsdienstgewerbe, wo viele Leute einen Job gesucht haben und dann aber in 22 auf einmal alle wieder veranstalten wollten, teilweise noch höhere Beauflagungen hatten oder Sicherheitskonzepte oder Hygienekonzepte und auch gefühlt noch vor jedem zweiten, dritten Laden ja eine Sicherheitsdienstkraft stand, um Maskenpflichten oder ähnliches zu überwachen. Da hat man es extremst gemerkt auch.
Und auch Johannes Vincent vom Reeperbahn-Festival ist sich bewusst darüber, dass größere Festivals im Umgang mit dem Fachkräftemangel gewisse Privilegien haben, ohne die wünschenswerte Vielfalt im Live-Kultursegment aus den Augen zu verlieren.
Also wir als große Veranstaltung, die es auch schon viele Jahre gibt, hatten natürlich zu vielen Personen dann doch auch nochmal eine andere Beziehung, eine andere Verbundenheit, die über die Jahre gewachsen ist, wo wir, glaube ich, schon auf deutlich positiveres Feedback bei unseren Anfragen gestoßen sind, dass ja auf jeden Fall mehr Leute dann auch die Entscheidung für uns getroffen haben oder auch mitmachen wollten oder auch einfach, da wir zwei Jahre durchgeführt haben, wenn auch zu sehr besonderen Bedingungen, auch nie den Kontakt zu uns verloren haben, sondern auch in diesen zwei Jahren dabei waren. Und na klar, je größer die Veranstaltung ist, umso eher kann man auch mitgehen, was Preissteigerungen und was andere Konditionen angeht. Das ist dann für niemanden leicht und niemand freut sich darüber, dass alles teurer wird. Aber natürlich wäre es, also natürlich hat man als große Veranstaltung andere Möglichkeiten darauf zu reagieren als die kleinen. Das sind die, die dann am ehesten verlieren und die es dann am ehesten nicht schaffen, ihr Personal zu finden oder zu bezahlen. Oh, can't you see me trying? But I lose strands on the way. I feel so tired, but I must carry on. Crawling to the dawn.
Bird's Life, ein Song von Albertine Sages aktueller EP Family of Things. Die Musikerin war im vergangenen Jahr Teil des Skandalös-Festivals, das 2022 glücklicherweise erfolgreich stattfinden konnte. Und auch die Planungen für ein weiteres im kommenden Jahr sind im Gange. Außerdem hat das Skandalös für dieses Jahr eine besondere Veranstaltung abseits vom Festivalbetrieb ins Auge gefasst, nämlich das sogenannte Höffest, das am 15. und 16. Juli in Klangsbühl stattfinden wird. Wie kam es zu der Idee zum Höffest?
Also die Idee kam daher, dass wir mit den Leuten vor Ort halt wirklich eng in Kontakt stehen und schon auch beim letztjährigen Festival noch am Sonntag, nachdem unser Festival schon vorbei war, noch ein kleines Konzert im Charlottenhof in Klangsbühl, eine Nachbargemeinde, veranstaltet haben gemeinsam. Und da war schon immer mal der Wunsch, eigentlich auch was Open Air zu machen. Das ist ein wunderschöner Vierkanthof, der, ich weiß gar nicht wie, ich glaube aus dem 17. Jahrhundert stammt dieser Hof und ist unglaublich schön restauriert und saniert worden und ist eine der wenigen Live-Spielstätten oder Veranstaltungsstätten in der Region. Und wir haben gesagt, ey, lass doch mal was zusammen machen. Wir bringen unsere Erfahrung im Festivalbereich mit, ihr bringt die Leute von vor Ort mit und das wird ja, wird, glaube ich, eine sehr schöne generationsübergreifende Geschichte, wo wir nicht nur als ja so ein Fremdkörper, der immer wieder alle 2 Jahre dort einfällt, wahrgenommen werden, sondern auch stärker zeigen können, hey, wir wollen gemeinsam mit euch hier was Schönes kreieren. Und genau, was erwartet einen da? Musik, sehr schöne Musik. Natürlich auch, was bei uns immer wichtig ist, ein schönes Rahmenprogramm. Auch gerne mal einen gesellschaftspolitischen Input, Workshops. Also man könnte ein schönes Wochenende oder man kann ein sehr schönes Wochenende dort verleben. Insbesondere halt auch als Familie. Das ist uns immer wichtig, dass wir auch nicht nur Party machen können, sondern dass man sich auch schön auf ein schönes Wochenende machen kann, ohne komplett immer durch den Tisch treten zu müssen. Das machen wir dann lieber an anderer Stelle.
Soweit also die Information zum diesjährigen Höffest. Und auch die Arbeit an kommenden Festivalveranstaltungen läuft bereits auf Hochtouren. Das Reeperbahn-Festival zum Beispiel gibt derzeit nach und nach KünstlerInnen und Bands für den September 2023 bekannt. Dass das geschehen kann, dazu gehört ganz ausschlaggebend eben eines, und zwar das Buchen des Line-Ups. Und auch hier hat sich durch die Pandemie durchaus etwas verschoben. Nicht nur auf VeranstalterInnenseite, sondern auch für die KünstlerInnen.
Ja, die Gagen steigen, aber ich würde gar nicht sagen, die Gagen steigen nicht, weil dann die KünstlerInnen mehr daran verdienen, sondern es steigen die Kosten, die man einer Band zahlen muss, in Form einer Gage, die die Band dann dafür nutzt, die gesamten Auftritt zu finanzieren. Und natürlich sind da dann, ja, wenn man so will, Gagen, Honorare für die spielenden MusikerInnen mit drin. Aber natürlich geht es vor allem da auch um die Crew, die sie mitbringen müssen, die Technik, die sie leihen und mitbringen müssten, die Reisen, die sie haben, die Unterbringung, die sie haben. Manche Bands kommen dann ja auch so, dass sie irgendwo mal einen Zwischenstopp machen müssen, weil sie dann doch mal mit dem, weiß ich nicht, Auto aus England kommen oder ähnliches. Und das steigt für die Bands immens. Und damit steigen natürlich am Ende auch die Gagenkosten, die die Veranstalter tragen müssen.
Aus diesen Gründen ahnt Fabian Schmidt vom Skandalös, dass sich Line-Ups durchaus von früheren Jahren in der Bandbreite unterscheiden könnten.
Das merkt man ja auch an den steigenden Ticketpreisen. Es ist ja auch keine Willkürlichkeit, dass da sich jemand jetzt unbedingt die Taschen noch voller machen muss. Zumindest in sage ich mal, in dem ja, eher kleineren Segmenten. Und ich glaube, die Schwierigkeit, die man gerade beim Festivalmarkt dieses Jahr oder auch letztes Jahr beobachten kann, die internationalen Acts bleiben ein wenig stärker aus. Gefühlt sieht man viele gleiche Namen in den Line-Ups, was an sich ja auch erstmal cool ist, dass wir merken, ey, wir haben ja auch hier regional oder in Europa oder auch vor allem in Deutschland richtig viele coole Acts. Gleichzeitig ist es halt auch schade, dass es schwieriger wird, einen Act aus UK oder auch aus den USA oder sogar aus Afrika mal hierher zu bringen und mit dem ein cooles Konzert und ein bisschen mehr Vielfalt auf einer Bühne abzubilden. Und ich glaube, ja, das spürt man schon.
Das schottische Duo Arab Strap wird dieses Jahr auf dem Reeperbahn-Festival zu sehen sein. Dies ein kleiner Ausschnitt aus ihrem Song Tears on Tour. Einem erzählerischen Lied, in dem es um jemanden geht, der sich eine Bühnenfigur ausdenkt, deren Kunst es ist, sein Publikum buchstäblich zu Tränen zu rühren. Taschentücher mit Tourdaten am Merchandise-Stand inklusive. Das ganze Lied findet ihr auf dem Album As Days Get Dark von Arab Strap. Lasst uns im abschließenden Drittel dieser Ausgabe Ruhestörung noch auf ein eingangs erwähntes Thema zu sprechen kommen, nämlich die grassierenden Tour- und Konzertabsagen, die sich gerade im letzten halben Jahr gehäuft haben. Johannes Vincent über Veränderung von Ticketpreisen und Besucherzahlen und dem Verhältnis davon zu Bands und Veranstaltern.
Was die Ticketverkäufe angeht, ist, glaube ich, einer der Gründe dafür, dass die großen Sachen funktionieren, die ganz kleinen Sachen funktionieren auch und das in der Mitte hat ganz große Schwierigkeiten, dass man, glaube ich, ja, ich sage immer, wo man früher 5 Tickets gekauft hat, kauft man jetzt 2. Und dann macht man vielleicht eine ganz große Sache, weil das dann doch nochmal was sehr Besonderes ist, und dann vielleicht eine kleine Sache, weil das auch was sehr Besonderes hat und weil es zugegebenermaßen dann ja doch eher irgendwas zwischen 10 und 20 Euro kostet, was man ja doch nochmal schneller entscheiden kann. Und dass diese grundsätzliche Entscheidung, weniger Tickets zu kaufen, die merken wir wie alle. Und auf der anderen Seite muss man aber natürlich auch sagen, dass in der mittleren Größe weniger Bands touren oder Touren abgesagt werden oder Dinge nicht mehr funktionieren. Das merken wir natürlich auch, weil wir, ja, wir haben viele Bands, die spielen dann nur bei uns. Aber wir haben auch viele Bands, die spielen bei uns, weil sie ohnehin gerade unterwegs sind in Europa oder weil sie wissen, wenn sie bei uns spielen, dann buchen sie sich nochmal 2, 3, 4 Europatermine drumherum, damit sich das Ganze lohnt und damit das Ganze lukrativer ist für sie. Und das merken wir natürlich ganz klar, dass diese Option wegfällt und dass die Bands deutlich größere Schwierigkeiten haben zu sagen, wir spielen, es lohnt sich für uns, bei euch zu spielen, weil wir können noch weitere Konzerte spielen, sondern sie sagen, wir würden nur bei euch spielen. Und damit sind die Kosten, die wir früher verteilt haben für Reise, Crew und alles auf 4 Shows, die liegen jetzt komplett bei euch. Und wenn ihr uns wollt, müsst ihr alle Kosten tragen dafür. Und das ist natürlich was ganz anderes als früher und ist eben auch ein großer Teil von dem, dass alle Kosten steigen, auch die.
Und Fabian Schmidt wägte in unserem Gespräch auch weitere Folgen ab, was die erläuterten Zusammenhänge angeht, steigende Personal-, infrastrukturelle Kosten und Gagen für KünstlerInnen, Ticketpreise und Veränderungen im Verhalten ob der finanziellen Möglichkeiten von KonzertbesucherInnen.
Ich würde gerne viel optimistischer sein, aber ich glaube, es wird dazu führen, dass dieses Jahr viele Veranstalter an einem gewissen Punkt aufgeben werden. Ich glaube, das ist sowohl im Festivalbereich als auch im Clubbereich einige geben wird, die mit den gestiegenen Kosten, ohne Förderung, ohne die entsprechenden Besucherzahlen einfach wirtschaftlich überleben können. Ich glaube, das steht uns schon bevor und es wird so eine Marktbereinigung geben, die aber, glaube ich, hinten raus sehr viel negative Auswirkungen haben kann, weil die großen Player natürlich ein bisschen resilienter sind für diese Krise und das wahrscheinlich ja überstehen werden. Und die großen Shows sind alle ausverkauft. Also die Arena-Shows, wo, keine Ahnung, das Ticket 150 Euro kostet, die sind ausverkauft. Aber der kleine Club mit 150 Leuten, wo das Ticket mittlerweile 20 Euro kosten muss, um irgendwie die Kosten zu decken, die sagen reihenweise Konzerte ab, weil sie nicht wirtschaftlich sind. Das wird irgendwo dazu führen, dass nur noch so die Hot Topics irgendwann gehandelt werden und man dadurch ganz viel Newcomer-Förderung verloren gehen könnte und man es nur noch schafft, wenn man irgendwie auf den richtigen Zug mit drauf springen kann.
Es ist wichtig, derartige mögliche Entwicklung anzusprechen und wie Fabian Schmidt vom Skandalös bereits an anderer Stelle dieser Sendung meinte, es gibt gerade für kleinere Festivals und Veranstaltungsteams einen großen Bedarf an Fördermöglichkeiten. Erste Schritte dahin sind bereits gemacht und es besteht durchaus die Chance, diese auszubauen. Mit diesem Gedanken sind auch Fabian Schmidts Hoffnungen für die Zukunft der Festivallandschaft verknüpft.
Letztes Jahr war natürlich der Vorteil, diese Post-Covid-Euphorie mitzunehmen und die Leute hatten halt auch einfach wieder richtig Bock. So, und jetzt merkt man, die Leute hatten Bock, haben jetzt entweder wieder Kultur gehabt und jetzt merken sie, war geil, aber jetzt so finanziell kann ich mir jetzt nicht mehr 3 Festivals im Jahr leisten. Ich gehe vielleicht dann dieses Jahr nur noch auf 1. Unsere Chance ist natürlich jetzt mit ein bisschen Voraussicht planen zu können und unsere Hoffnung ist natürlich, dass sich auch politisch noch ein wenig der Wind dreht und man merkt, ja, Kulturförderung auf allen Bereichen macht Sinn. Ja, daran müssen wir, glaube ich, als Branche einfach auch weiterarbeiten und Druck ausüben.
Es braucht also eine Vielzahl an VeranstalterInnen, die ein breites, offenes Kulturinteresse vertreten. Ökonomische Faktoren sind da wichtig, sollten aber nicht alleinige Triebfeder sein. Eine entsprechende Positionierung kann eine Grundlage sein, um den öffentlichen Diskurs aufrechtzuerhalten und schließlich politischen Wandel herbeizuführen. Ein Punkt, um den es in den Gesprächen rund ums Reeperbahn-Festival auch hier in Ruhestörung immer wieder geht, seien es Umweltthemen, Geschlechtergerechtigkeit, Strukturen für Familien in der Musikindustrie, sämtliche Faktoren benötigen eine politische Auseinandersetzung über ökonomische Fragestellungen hinaus. Dass dazu ein kollektives Themenbewusstsein sehr produktive Auswirkungen bei der Festivalgestaltung haben kann, das zeigt sich zum Beispiel beim Skandalös in Bezug auf das Stichwort Nachhaltigkeit.
Also erstmal ist der sehr, sehr gewachsen, diese Wahrnehmung von unserem Festival als ein nachhaltiges Festival, dadurch, dass viele Leute bei uns im Team, ohne dass es eine übergeordnete Nachhaltigkeitsstrategie gab oder vielleicht auch bis heute noch nicht ausformuliert gibt, haben die Leute im Team immer drauf geachtet und das haben die Leute festgestellt. Das fängt aber halt auch daran an, also wir probieren zum Beispiel Dixie-Toiletten da, wo es geht, zu vermeiden und auf Trockentrenntoiletten umzusteigen. Wir probieren, weil allein wir an einem Badesee sind, dass die Leute dort biologisch abbaubare Seife an die Hand bekommen und stellen diese weitestgehend zur Verfügung. Ich glaube, das hilft schon bei der Wahrnehmung und wir probieren das natürlich auch mittlerweile stärker zu kommunizieren, auch über unsere Website. Das kommt gut an und ich glaube auch, dass wir dadurch eine bestimmte Zielgruppe auch stärker anziehen. Und jetzt wird es nur noch Zeit, dass wir uns alle noch ein bisschen mehr an die eigene Nase fassen und auch, wenn es manchmal total beschwerlich ist, auf ein Festival irgendwo auf dem Acker zu zelten, müssen wir noch schauen, dass wir gerade im Bereich der Mobilität es schaffen, mehr mit den Öffis anzufahren gemeinsam, damit wir hinten raus unseren Fußabdruck kleiner halten können gemeinsam.
Klimagerechtigkeit ist auch beim Reeperbahn-Festival ein Thema. Dazu findet ihr übrigens auch eine entsprechende Ruhestörung-Podcast-Folge, wenn ihr ein wenig in unseren älteren Ausgaben stöbert. Aber auch kleinere, dennoch sehr feine Neuerungen und Verbesserungen tun sich in der Festivalorganisation. Und hier haben wir ein Beispiel für etwas, was den eigenen Reeperbahn-Festival-Besuch durchaus komfortabler machen dürfte.
Das muss ich auch noch sagen, was wir in 22 gemacht haben, was gut funktioniert hat, was aber, glaube ich, gar nicht so viele Leute mitbekommen haben, ist, dass wir ja in unserer Festival-App als neues Feature eingeführt haben, dass man an den Spielstätten im Grunde durch ein Ampelsystem sehen konnte, wie voll eine Venue ist. Das heißt, im Timetable oder auf der Map konnte man nachgucken, ist eine Venue grün, also massig Platz, orange, das war dann immer so 80%, kurz vor voll oder rot, dann lohnt es sich nicht, dahin zu gehen. Und früher haben wir ja immer ganz viele Push-Nachrichten geschickt und gesagt, hier ist voll, da ist voll, hier ist voll, da ist voll. Und das hat aber ja dazu geführt, eigentlich wusste man nur, es ist voll oder ich habe keine Ahnung, wie es da aussieht und hat sich auf den Weg gemacht oder nicht. Und so konnte man jetzt deutlich besser und auch von weiter weg gucken. Lohnt es sich, wenn ich jetzt vom Übel und Gefährlich zum Indra in der großen Freiheit laufe und wenn die Ampel grün ist, lohnt sich das. Und wenn die Ampel orange ist, läuft man vielleicht vom Übel und Gefährlich lieber rüber zum Knust, weil es ein kurzer Weg ist. Und das war für uns auf jeden Fall ein gewisses Risiko, dieses Feature einzuführen und zu sagen, wir probieren das, weil uns ja klar war, da gibt es eine gewisse Erwartungshaltung und wir wollen die unbedingt erfüllen. Und wenn das jetzt nicht funktioniert, dann haben wir uns ganz schön in die Nesseln gesetzt. Aber wir haben gesagt, irgendwas muss man tun und irgendwie muss man da jetzt dafür sorgen, dass es besser funktioniert und dass es für die Leute besser funktioniert. Und wir waren total zufrieden damit, wie es funktioniert hat. Also jetzt erstmal rein technisch. Man konnte das immer auslesen, man konnte das immer sehen. Und ja, in diesem Jahr werden wir das wieder benutzen und werden uns aber auch trauen, noch verstärkt darauf hinzuweisen, dass man das nutzen soll und nutzen kann und dass man sich darüber eben informieren kann, wo was los ist und ob es sich lohnt. Und das waren schon so ein paar ganz recht konkrete Punkte, die wirklich das besser gemacht haben.
Das klingt doch auf jeden Fall sehr praktikabel für die geplanten Besuche diverser Konzerte auf dem nächsten Reeperbahn-Festival. Und damit beschließen wir beinahe diese Podcast-Episode. Nun haben wir diese Folge vielfach über negative Aspekte der Pandemie gesprochen, haben allerdings auch aufgezeigt, dass Veranstalterinnen einen produktiven Umgang damit lernen. Es gibt also durchaus positive Effekte. Dahingehend haben wir Johannes Vincent gefragt, was sind die Dinge, die nach der Pandemie besser laufen?
Was die Organisation angeht, und das gar nicht nur auf uns bezogen, sondern eigentlich auf alle Beteiligten, merkt man mittlerweile, dass der Druck da war, sich aufzustellen, sich anders aufzustellen und wieder Dinge zu machen. Also ich habe schon das Gefühl, die, die jetzt dabei sind und die es wollen, auf die gesamte Branche bezogen, da ist ein Commitment da und auch, da ist auch der Wille da, das zu machen. Das heißt, nachdem letztes Jahr noch sehr davon geprägt war, alle haben irgendwie versucht, sich wieder aufzustellen und ihre Leute wieder zu kriegen, merkt man jetzt, das letzte Jahr war ein ganz, ganz großes Learning und jetzt ja, sind viele wieder da und können viele wieder und wollen viele wieder. Und da ja, laufen jetzt gewisse Dinge mindestens genauso gut wie vor der Pandemie, teilweise auch besser. Und ich würde aber auch als Vorteil oder als etwas, was besser läuft, das beschreiben, dass sich jetzt eben Arbeitsbedingungen und Konditionen für viele ändern. Und ja, immer dieses Beispiel, Schichten, die früher eine Person hat, jetzt zwei Personen machen. Das ist ja etwas, das hat uns die Pandemie gebracht. Und das, da wurde eine Branche gezwungen, an mehreren Positionen jetzt Veränderungen vorzunehmen. Ich als Veranstalter kann auch sagen, ich freue mich über zwei ausgeschlafene Personen, die sich für eine Schicht gut gelaunt die Klinke in die Hand geben und kann dann für den Moment auch mal kurz vergessen, dass das dann alles deswegen mehr Geld kostet, weil es trotzdem schöner und besser ist für alle Beteiligten. Und das würde ich schon als etwas bezeichnen, das jetzt nach der Pandemie anfängt, besser zu werden. So muss man es sagen. Es wäre jetzt auch zu viel zu sagen, da ist ein Schalter umgelegt worden und alles ist anders. Aber man merkt einfach die Richtung, in die es geht.
Bei aller Betrachtung der Herausforderungen und Schwierigkeiten sollte nicht aus den Augen verloren werden, dass Entlastung von Arbeitspositionen wie diese hier eben auch aus den Veränderungen folgen, die die Pandemie mit sich gebracht hat. Und mit dieser positiven Note sage ich jetzt an dieser Stelle mal herzlichen Dank an unsere Gäste und für den ausführlichen Einblick, den sie uns gewährt haben, wie es zurzeit um große und kleinere Festivals steht. Und auch herzlichen Dank an der Stelle an die Kollegin Liz Remter, die die Gespräche für diese Ausgabe geführt hat. Unterm Strich gibt es ausgesprochen viel zu tun, dennoch ist in den Gesprächen auch immer wieder aufgekommen, dass gerade auch das Jahr 2022 einen enormen Motivationsschub gegeben hat. Vielfältig aufgestellte, liebevoll gestaltete und geplante Veranstaltungen im wortwörtlichen Sinne auf und über die Bühne zu bringen. Zum persönlichen Abschluss und um auch nochmal in den Fokus zu stellen, worum es ja vor allem auch geht, wenn wir all diese Aspekte besprechen, nämlich um die Liebe zur Musik, gibt es hier noch einen kleinen Musiktipp von Johannes.
Ich kann als Musiktipp geben, ganz weit weg von einem Geheimtipp, aber einfach sehr, sehr aktuell. Ich kann sagen, ich war bei Team Scheiße in der Markthalle und habe da, glaube ich, das Konzert des Jahres gesehen bisher. Und ich bin mal gespannt, ob es das auch noch eine ganze Weile bleibt. Aber das hat so richtig, richtig Spaß gemacht. Knüppelvolle Markthalle, die Band hatte richtig Bock. Und das habe ich lange nicht mehr erlebt, dass es auf einem Konzert so abgeht. Würde mich jetzt noch eine Weile begleiten unter dem Eindruck. Und das werde ich diese Woche, glaube ich, am allermeisten hören für die nächsten Tage und mich sehr gerne daran zurückerinnern.
Hier also gleich ein Snippet von Team Scheiße. Und ich verabschiede mich bei euch. Danke herzlich fürs Einschalten. Eine neue Ausgabe Ruhestörung erwartet euch dann in der kommenden Woche. Immer freitags überall dort, wo ihr Podcasts findet. Und wenn ihr mögt und euch Ruhestörung gut gefällt, klickt doch gerne einmal auf den Abo-Button. Freuen wir uns drüber. Mein Name ist Lars Florian Wahlklang. Hier noch etwas vom Song Karstadt Detektiv. Macht es gut, bis demnächst.
Ich bin Karstadt Detektiv, ich bin Detektiv bei Karstadt. Ich bin Karstadt Detektiv, ich bin Detektiv bei Karstadt. Ich bin Karstadt Detektiv, ich bin Detektiv bei Karstadt. Ich bin Karstadt Detektiv, ich bin Detektiv bei Karstadt.
Karstadt. Ihr könnt klauen, was ihr wollt, ich werd niemanden verraten. Alles, was ich will, ist ein Freund.